Deutschlandfunk Nova ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Schön, dass ihr dabei seid. Dieser Mann hier.
Person, Woman, Man, Camera, TV.
US-Präsident Donald Trump, der hat dafür gesorgt, dass viele Leute in den vergangenen Jahren gesagt haben, bleib mir bloß weg mit den USA, ich reise erst wieder dahin, wenn Trump weg ist. Das könnte schon bald so sein und das liegt wiederum an diesem Mann hier.
I just think it's an embarrassment.
Joe Biden, der mutmaßlich nächste 46. Präsident der USA und ziemlicher Gegenentwurf zum aktuellen zu Donald Trump. Es ist nicht neu, dass das Bild der USA am Ansehen der Präsidenten klebt, aber so schlecht wie jetzt gerade war es gefühlt schon lange nicht mehr. Deshalb wollen wir in diesem Podcast schauen, wie ist eigentlich unser Verhältnis zu den USA? Wovon hängt es ab? Und das machen wir mit Menschen, die jetzt dort leben. Dem Berliner Autor Erik Lorenz, dem österreichischstämmigen Politikberater Peter Rau und mit Felicia, YouTuberin, die in Cincinnati, Ohio lebt, ursprünglich aber aus Bayern kommt und sich bei YouTube Gedanken macht, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede es gibt zwischen den beiden Ländern. Und mit ihr sprechen wir jetzt. Welcome to the show, Feli.
Dankeschön.
Du bist mit Anfang 20 vor ein paar Jahren das erste Mal rübergegangen für ein Auslandssemester nach Cincinnati, Ohio und seit mittlerweile 2 Jahren lebst und arbeitest du dort. Was hat dich denn da so hingezogen?
Also ganz am Anfang war es einfach wirklich nur ein klassisches Auslandssemester gegen Ende von meinem Bachelorstudium. Und ich bin dann eben speziell in die USA, weil ich total Lust auf dieses typische College-Leben hatte. Und ich muss sagen, das war dann auch tatsächlich so, wie ich mir das vorgestellt hatte aus den Filmen. Und dann nach den 5 Monaten...
Viel trinken und Party oder was? Oder?
Richtig, ja. Und mit Bierpong und den roten Bechern und College-Leben mit Sportveranstaltungen und diesen ganzen Organisationen und Clubs und so weiter. Also wirklich sehr, sehr cool für mich. Das muss man natürlich mögen. Und nach den 5 Monaten hat es mich dann immer wieder zurückgezogen. Also für verschiedene Gründe dann. Ich habe dann nach Wegen gesucht, wieder in die USA zurückzugehen. Das ist ja nicht so leicht mit dem Visum. Ich habe dann ein Praktikum gemacht. Dann habe ich meinen Master hier gemacht. Es war dann so ein 1-jähriger Master. Und dann hatte ich total Glück und habe dann die Green Card Lotterie gewonnen. Und
deswegen, nein, nicht dein Ernst. Jetzt. Das ist ja wirklich, also Entschuldigung, wenn ich da kurz reingrätsche, weil ich kenne Leute, die das seit Jahrzehnten versuchen und es nicht schaffen. Und oder was heißt nicht schaffen? Das ist ja nichts mit Schaffen, was mit Schaffen zu tun hat, sondern das ist ja pures Glück.
Ja.
Oder?
Ja, total. Also ich habe da auch das erste Mal teilgenommen und direkt gewonnen. Meine Mama hat nur gemeint, das muss irgendwie Schicksal sein. Das kann ja nicht anders sein. Also ich glaube, die Gewinnchancen für Deutsche sind so bei 1% und ich habe halt wirklich nur einmal mitgemacht.
Mhm. Du solltest Lotto spielen vielleicht an der Stelle auch noch.
Habe ich tatsächlich noch nie gemacht, aber ja, stimmt.
Dann hast du die Green Card bekommen, bist rüber und wie hat sich dann dein Amerika-Bild, was du hattest, bevor du in die USA zum ersten Mal gegangen bist, dann verändert, als du dann dort gelebt hast, länger?
Mich hat zum Beispiel als Tourist immer dieser Smalltalk total genervt und ich habe genauso wie viele andere Deutsche auch einfach gedacht, die Amerikaner sind schon sehr oberflächlich und das ist alles ein bisschen nervig manchmal auf Dauer. Und das hat sich zum Beispiel total geändert dann, als ich dann hierher gezogen bin, weil das irgendwie sowas ist, das muss man, glaube ich, erst verstehen kulturell. Und wenn man dann länger in der Kultur lebt, dann lernt man das so ein bisschen zu interpretieren und diese Smalltalk-Sprache sozusagen zu sprechen. Und dann merkt man, dass das gar nicht nur unbedingt oberflächlich ist.
Ja, das ist ja so ein Klassiker bei den Unterschieden, wenn man darüber redet, USA, Deutschland, was unterscheidet uns irgendwie? Was ist denn etwas, was dir erst so nach und nach tatsächlich, was so wirklich in die Feinheiten reingeht, wo du sagst, okay, das wusste ich vorher wirklich noch nicht, dafür musste ich einfach in den USA leben und das spüren, das Land?
Tatsächlich so ein paar Themen, die jetzt natürlich auch während der Wahl relativ präsent waren. Also einfach so ein bisschen, wie mit so Sachen wie Politik umgegangen wird und wie konservativ das Land teilweise noch in einigen Gegenden ist. Ich bin jetzt natürlich auch in Ohio, das ist halt im Mittleren Westen und ist jetzt natürlich auch an Trump gegangen in der aktuellen Wahl. Und hier gibt's halt wirklich noch sehr, sehr viele Leute, die sehr, sehr christlich sind, die sehr konservativ sind. Kein Sex vor der Ehe und so Sachen. Da heiraten sehr, sehr viele Leute mit 18 oder direkt nach der Highschool. Ich kenne sogar auch einige Leute, die schon mit Anfang 20 schon einmal geschieden sind, weil es dann natürlich irgendwie doch nicht geklappt hat. Es gibt tatsächlich auch viele Leute in meinem Alter, wo ich auch sehr überrascht war, die, obwohl sie gebildet sind, so Sachen sagen wie: Sie glauben nicht an den Klimawandel, sie glauben nicht an die Gender Pay Gap, sie glauben nicht an Evolution. Also das ist, gehört da teilweise auch noch mit dazu. Da war ich wirklich geschockt, muss ich teilweise sagen, wie hier mit Meinungen und mit Fakten teilweise umgegangen wird. Also das kriegt man natürlich in Deutschland, teilweise hat man das jetzt in der Trump-Ära natürlich sehr stark mitbekommen. Aber das kommt eben auch aus der Bevölkerung raus. Und oft wird dann als Begründung angegeben, ja, ist halt Meinungsfreiheit. Und das kann man als Deutscher manchmal nicht so ganz nachvollziehen.
Überwiegen denn deiner Meinung nach eher die Unterschiede oder die Gemeinsamkeiten? Ich habe es vorhin ja schon mal angesprochen. Ich glaube, dass es ja auch viele Gemeinsamkeiten gibt. Aber was überwiegt?
Das ist echt eine gute Frage. Also ich würde sagen, so von außen betrachtet, also halt auf den ersten Blick auf jeden Fall überwiegen die Gemeinsamkeiten, vor allem wenn man es natürlich mit irgendwelchen anderen Kulturen, afrikanischen oder asiatischen Kulturen vergleicht, ist natürlich die deutsche und die amerikanische Kultur schon sehr ähnlich. Wenn man dann aber so ein bisschen mehr ins Detail geht, würde ich sagen, in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel Kommunikation, würde ich fast sagen, überwiegen dann eher sogar die Unterschiede. Also da habe ich mir tatsächlich mit der Zeit sogar immer schwerer getan, weil ich immer mehr gemerkt habe, dass die Leute nicht so zuverlässig sind, wie es in Deutschland der Fall ist. Also auch Freunde, auch wie Familienbeziehungen teilweise funktionieren, ist eben teilweise nicht so auf Direktheit und Ehrlichkeit basierend, wie in Deutschland das oft der Fall ist. Auch was jetzt eben natürlich mit Politik zu tun hatte, dass einfach dann teilweise das Thema halt komplett vermieden wird, weil man sonst überhaupt nicht mehr befreundet sein kann oder auch innerhalb der Familie, wenn man sich sonst total zerstreiten würde, dann wird das Thema Politik einfach gar nicht angesprochen.
Aber also ganz kurz, wenn ich das gibt es in Deutschland ja inzwischen auch, ne? Also mit dem AfD-Onkel möchte man über AfD auch nicht sprechen. Trotzdem muss man mit ihm irgendwie Weihnachten feiern vielleicht am Ende. Ist jetzt wieder auch ein klassisches Beispiel, aber ist vielleicht am Ende doch auch eine Gemeinsamkeit. Vielleicht nicht so in den Extremen, ne?
Das stimmt. Das hat sich jetzt natürlich in Deutschland in den letzten Jahren auch so ein bisschen in die Richtung entwickelt. Es ist auf jeden Fall bei weitem nicht so extrem, wie es hier ist, weil man kennt es ja aus Deutschland. Also es ist natürlich, das Land ist wirklich 50-50 gespalten. Und vor allem halt in der Gegend, wo ich bin, ist es einfach bei vielen Freunden von mir der Fall, dass die Eltern totale Trump-Supporter waren oder einfach sehr konservativ waren. Und das dann halt gleich sehr persönlich genommen wird. Und du hast recht, ich würde sagen, mit der AfD ist diese Entwicklung ähnlich. Aber ich würde sagen, abgesehen davon ist es bei uns schon so, dass man gut über Politik diskutieren kann. So normalerweise, was die anderen Parteien angeht. Ohne dass man sich danach hasst.
Jetzt haben wir die Wahl schon gestreift. Wir wissen alle, wie sie ausgegangen ist, beziehungsweise was das für eine Hängepartie nach wie vor ist. Donald Trump fällt immer noch was ein, was er noch dazu sagen könnte. Wie ist die Zeit jetzt für dich gewesen seit diesem Wahltag und wie hast du vor allem deinen Leuten in Deutschland das erklärt, was da gerade vor sich geht?
Also es war auf jeden Fall seit dem Wahltag erstmal sehr, sehr angespannt. Das hat man aber, glaube ich, in Deutschland auch fast genauso mitbekommen.
Das kriegen wir mit.
Ja, also ich hatte auch teilweise das Gefühl, dass die Leute in Deutschland teilweise genauso viel oder manchmal sogar noch mehr mitgefiebert haben als die Leute hier. Aber allgemein war dann einfach am Samstag natürlich totale Erleichterung da, also bei mir und meinen Freunden zumindest. Gleichzeitig kenne ich einfach auch Leute, die halt eben Trump gewählt haben, wo ich mir jetzt dann doch denke, für mich war das jetzt zwar eine Erleichterung, aber es könnte trotzdem genauso angespannt weitergehen oder vielleicht sogar noch angespannter jetzt in den nächsten Monaten und vielleicht sogar in den nächsten 4 Jahren, je nachdem, wie sich dieses Trump-Lager jetzt zu dem Ergebnis verhält und wie das jetzt alles ausgeht.
Was wirst du an den Amerikanerinnen und Amerikanern nie verstehen? Und was können Menschen in Deutschland von ihnen lernen?
Ich fange erstmal an mit dem, was wir von den Amerikanern lernen können. Ich glaube, das ist nämlich auch ein ganz großer Grund, warum es mir hier am Anfang so gut gefallen hat und warum es mir auch immer noch so gut gefällt. Und es hat ganz viel mit Positivität, Optimismus, Unterstützung zu tun. So ein bisschen diese Wir-können-alles-erreichen-Mentalität. Und das habe ich eben sehr schnell gelernt, dass mir das sehr gut getan hat, das wertzuschätzen und mich selber durch diese positiven Augen zu sehen. Und dadurch habe ich sehr, sehr viele Sachen gemacht in den letzten Jahren, die ich, glaube ich, wenn ich in Deutschland geblieben wäre, mich nie getraut hätte, weil man immer so ein bisschen gehemmt ist. So. Man ist immer so ein bisschen, also so war es zumindest bei mir, in diesen bestimmten Gesellschaftsstrukturen und was andere Leute dann sagen und was andere Leute denken. Und es ist einfach in dieser individualistischen Kultur in den USA nicht so stark der Fall. Was ich nicht so ganz verstehe bis heute, das habe ich auch schon mal kurz angeschnitten, sind so Sachen wie, wenn man zwar gebildet ist und trotzdem Fakten leugnet oder, wie es dann immer so schön heißt, eine alternative Wahrnehmung hat von Sachen, das kann ich zum Beispiel nicht so gut verstehen. Also ich kann es nicht so gut verstehen, wenn ich einen Kumpel habe, der zum Beispiel Physik studiert hat und dann nicht an die Evolution glaubt oder sowas. Mhm. Und auch allgemein sind die Leute hier einfach sehr, sehr religiös noch im Vergleich zu Deutschland. Ich kenne sehr, sehr viele Leute, auch liberale, also politisch liberal eingestellte Leute in meinem Alter, die halt jeden Sonntag in die Kirche gehen.
Das muss ja aber nicht heißen, dass man glaubt. Das ist vielleicht auch einfach ein Teil des Alltags, dass man da auch Freunde trifft, Verwandte trifft vielleicht. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das ist deutlich mehr im Alltag integriert, der Glaube, beziehungsweise das Glaubensbekenntnis. Ob man es dann am Ende tatsächlich glaubt, ist wieder eine andere Frage, glaube ich, an der Stelle.
Nee, das stimmt. Es gibt natürlich auch sehr viele Freikirchen. Also das Ganze ist auch ein bisschen anders strukturiert als in Deutschland natürlich.
Vielen Dank, Felicia. Wir haben mit ihr gesprochen darüber, was es gibt für Unterschiede zwischen den USA und Deutschland. Und sie hat eine Green Card gewonnen und kann sich aussuchen, ob sie diese Unterschiede feiert, ob sie dort bleibt oder ob sie die Unterschiede einfach hinter sich lässt und wieder nach Deutschland zurückkehrt. Vielen Dank.
Dankeschön.
Deutschlandfunk.
Nach den vergangenen Wochen weiß ich, gefühlt jetzt viel mehr über die verschiedenen Wahl- und Landkreise der USA als über die deutschen. So intensiv war ja die Berichterstattung anlässlich der Präsidentschaftswahl. Was viele aber noch nicht wissen, wieso ist diese Wahl eigentlich noch nicht vorbei? Wieso erkennt Präsident Donald Trump und viele seiner Parteifreunde die Wahl Joe Bidens eigentlich nicht an? Was ist da los bei den Republikanern? Was ist da für eine Stimmung gerade? Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Peter Rau. Er ist US-Amerikaner und Politikberater und auch Mitglied der Republikanischen Partei. Und er hat, wie wir hören werden, Wurzeln in Europa. Seine Mutter wurde in Österreich geboren und er ist deswegen oft hier unterwegs. Ihr Parteifreund Donald Trump erkennt immer noch nicht seine Wahlniederlage an und macht auch jetzt wirklich keine Ambition daran, was zu ändern. Wer sagt's ihm denn endlich?
Ich glaube, die Gerichte werden urteilen müssen, wie letztendlich diese Wahl ausgeht. Ich glaube, die Stimmung ist gekippt in den USA, weil die großen Medienhäuser Joe Biden als President-elect anerkannt haben. Insofern ist dann die Sache so gut wie gelaufen. Aber in Wirklichkeit ist es ja nicht von der Medienkreis in Washington, sondern die Wahlrechter, die Wahlmänner, die Rechtslage in den unterschiedlichen Bundesstaaten, die entscheiden. Und da hat Trump noch etwas Zeit. Wir haben ja Gott sei Dank im Gegensatz zum britischen System einen mehrmonatlich langen Prozess, der sich jetzt abwickelt und bis zum 20. Jänner wird das dann geklärt sein.
Vor 4 Jahren hat er aber kein Problem damit gehabt, von den Medien als President-elect ausgerufen zu werden.
Das stimmt, da hat er ja gewonnen. Also das ist
einer
der Unterschiede.
Ja gut, aber wieso 2016, wieso war es da okay, wenn die News Networks den Gewinner verkünden, so wie sie es alle 4 Jahre gemacht haben in den letzten Jahrzehnten und 2020 ist es nicht mehr okay?
Es ist ja okay für viele und ich glaube, dass die überwiegende Mehrheit der Amerikaner, so wie auch viele auch schon internationale Anführer, ja Joe Biden schon gratuliert haben. 2016 hat Hillary Clinton nach einem Abend überlegend, analysieren, grübeln, dann letztendlich eine Konzessionsrede gehalten und Trump gratuliert. Mhm. Trump hat das gerne angenommen und diesmal ist er der Meinung, dass es in manchen Bundesstaaten möglicherweise zu Missstände gekommen ist, die möchte erklären und das kann er vor Gericht tun und dann wird sich letztendlich ein Ergebnis herausgeben. Aber ich sehe das eigentlich ziemlich gelassen, weil die Wahl ist gelaufen, sie wird nicht mehr rückgängig gemacht.
Wenn ich Sie richtig verstehe, die Wahl ist gelaufen, heißt für Sie ist Joe Biden der legitime Gewinner, jetzt muss einfach das nur noch bis ins Weiße Haus durchsickern.
Höchstwahrscheinlich ist er der legitime Gewinner, also ich kann mir schwer vorstellen, dass sich das jetzt ändern wird, aber wie gesagt, die Resultate werden noch geprüft und es gibt immer wieder auch, insbesondere in den Großstädten, teilweise auch die Hochburgen der Demokratischen Partei, die eine oder andere Anschuldigung, dass da nicht alles so ganz korrekt gelaufen ist. Zum Beispiel, dass da republikanische Wahlbeobachter aus manchen Wahlauszählungsorten verwiesen worden sind. Und das kann man alles dann untersuchen. Das wird auch dann noch geprüft und vor Gericht gebracht. Und dann wird sich eventuell ein Resultat bestätigen lassen. Und wenn es bestätigt ist durch die richtige Rechtslage, dann wird es Donald Trump akzeptieren. Da bin ich mir sicher.
Ja, jetzt, ich habe ja eingangs schon gesagt, dass Sie viel in Europa unterwegs sind, in Österreich, in Deutschland. Können Sie nachvollziehen oder Ihre Verwandtschaft in Österreich, sagt die vielleicht auch, was macht ihr da drüben eigentlich? Also ich meine, so eine Wahl ist doch am selben Abend meistens noch entschieden, zumindest in Europa. Was schafft ihr nicht, was wir hier schaffen? Also verstehen Sie das Unverständnis?
In der Vergangenheit war es ja auch nicht immer so, dass es am gleichen Abend entschieden ist. Im Jahr 2000 hat es ja über einen Monat sich hinausgezogen. John Kerry hat nicht am gleichen Abend gratuliert. Ich würde dann auch sagen, dass eigentlich den Eindruck, ich mitbekomme von meinen europäischen Verwandten und Kontaktpersonen, ist, dass man dies sozusagen als auch fester Demokratie sieht. Denn die Wahl ist eigentlich ziemlich friedlich gelaufen und da wurde ja mehrfach prognostiziert und prophezeit, dass da was für eine Umstände herrschen in den USA, dass Bürgerkrieg ausbrechen wird. Und da war in Leipzig mehr los vorgestern wie in den letzten 5, 6 Tagen in ganz Amerika in den Großstädten zusammengezählt. Also ich glaube, die Amerikaner haben es gut verkraftet, wenn man hier durch Washington auf die Straße geht, die Leute sehen das recht locker. Die Biergärten sind besetzt, man geht spazieren, man ist friedlich und freundlich, hat durchgefeiert natürlich, weil in den Großstädten, wie gesagt, sind die eher demokratischen Parteifunktionäre und die demokratischen Parteiwähler zu Hause. Aber ansonsten sieht man jetzt sich keine Milizen auf der Straße oder andere Gewalttätigkeiten. Also ein Fest der Demokratie mit viel Spannung, aber natürlich bei den amerikanischen Wahlkämpfen, die sonst so immer ziemlich filmreif sind, wenn das Drehbuch in der Hand Donald Trumps ist, kann man sich nichts anderes erwarten.
Interessant, Sie zeichnen ein sehr, sehr harmonisches Bild gerade. Das kommt hier ganz anders an. Und das ist jetzt nicht nur, wenn man die Medien einschaltet, sondern auch, wenn man mit Menschen spricht. Freunde von mir zum Beispiel, die da Angst haben, was da jetzt noch alles passieren könnte möglicherweise. Also ist ja schön, wenn Sie das so positiv beschreiben. Aber was stimmt Sie da so zuversichtlich?
Was eigentlich noch nicht eingetreten ist. Ich glaube, dass das hier Angstmacherei auch in den Medien zurzeit stattfindet und dass sehr viel projiziert wird. Es muss kommen, weil eben die Amerikaner sozusagen im Wahn sind. Aber in Wirklichkeit, bis jetzt ist das nicht wirklich spürbar. Man sieht es eigentlich noch nicht. Und weil man ja schon erlebt hat vor der Wahl, dass sich alle einig waren, es wird ein Erdrutsch, sich Joe Bidens werden, die Umfragen sind zum Teil 7, 8 Punkte in Nevada, 7, 8 Punkte in Ohio, 5, 6 Punkte in Florida daneben gelegen. Da muss man sich auch jetzt schon Überlegungen machen, inwiefern der Konsens, der hier herrscht, eigentlich korrekt ist oder inwiefern der Durchschnittsbürger die Welt etwas anders sieht. Und ich denke, dass eigentlich die Amerikaner einen sehr harten Wahlkampf, eine harte Auseinandersetzung geführt haben und das ist richtig so, aber eigentlich zusammen mit etwas Kohäsion nach vorne auch schreiten möchten.
Das heißt, wenn Joe Biden sagt, er möchte das Land wieder vereinen, muss er eigentlich gar nicht, weil es ist eh schon vereint.
Nein, es gibt Polarisierung, aber es gibt einen Unterschied zwischen eine politische Auseinandersetzung und Gewalttätigkeiten. Ja, und da würde ich entscheidend unterscheiden. Also ganz sicher wird das so sein, dass Mitch McConnell, der Anführer der Republikaner im Senat, wenn er die Mehrheit hält, das ist ja noch offen, dann mit Joe Biden eine Art Koalition und mit Nancy Pelosi, die Anführung der Repräsentantenhaus-Demokraten, sich zusammensetzt und koalieren versucht, dann wird es sicherlich Unterschiede geben. Und die muss man auch überbrücken und versuchen, Überschneidungen zu finden. Aber so, dass das Land am Abgrund däumelt, ja, irgendwie dieses Bild, das würde ich eigentlich nicht unterstreichen.
Jetzt, glaube ich, nehmen wir beide an, dass Joe Biden der nächste Präsident der USA wird, der 46. Was erwarten Sie von den kommenden 4 Jahren? Was wird das für ein Land im Gegensatz zu dem Land, das es in den vergangenen 4 Jahren war?
Ja, das ist schwer zu sagen. 4 Jahre ist eine lange Zeit und da kann sich sehr viel tun. Ganz klar ist, dass Biden, wenn er jetzt nicht nur per Dekret und in der Außenpolitik aktiv sein möchte, sondern auch einen großen Wurf oder 2 oder 3 große Würfe schaffen möchte, dann braucht er die Republikaner. Das heißt, er wird müssen eine Politik der gemäßigten Mitte machen, wenn eine erfolgreiche Präsidentschaftszeit hinter sich haben möchte, hinter sich bringen will. Das heißt, die großen Ideen, ja, also zum Beispiel das Gesundheitssystem weiterhin in Richtung eines sogenannten Single-Payer-Systems umzubauen oder ein Green New Deal, der in die hunderte Milliarden von Dollar hinausgeht. Das wird schwer gehen mit den Republikanern, aber man kann andere Schritte unternehmen. Es könnte zum Beispiel im Bereich Freihandel manche Überschneidungen geben. Das liegt noch alles offen, weil die Parteien ja jetzt noch dabei sind, die Analysen des Wahlausgangs durchzuführen und dann sich konkretisieren, in den nächsten Monaten dazu positionieren mit Joe Biden. Aber ganz klar ist, wenn er innenpolitisch was Großes machen muss, dann wird er die Mitte suchen müssen. Und das war ja, wenn ein Erdrutschsieg vorhanden gewesen wäre, nicht unbedingt der Fall.
Ja, jetzt sind Sie Politikberater. Jetzt haben Sie auf die Frage, wie das Land wird, sozusagen auf die Politik direkt geschaut. Das verstehe ich. Aber ich wollte eigentlich wissen, wie Sie glauben, dass diese Unterschiede, die es gibt zwischen den Küsten und dem Teil, was dazwischen ist, der sehr groß ist, aber mit eher wenigen Menschen besiedelt im Vergleich zu den Küsten, wie finden die wieder zusammen? Angeblich gibt es ein Divide zwischen diesen Regionen. Sie sagen, es ist nicht so. Aber wie werden in der Hinsicht die nächsten 4 Jahre?
Ja, ich glaube, den gibt es natürlich, den Divide. Ja. Es ist nur eine Frage, inwiefern der sich jetzt zeigt. Also, wie gesagt, ich glaube nicht, dass da jetzt eine gewaltmäßige Kluft zwischen Mittel- und Küstenamerika sich noch vertieft oder stattfinden wird, wie man das ausdrücken will. Aber einen politischen Unterschied gibt es natürlich. Ja. Und weil eben die Republikaner noch auch in den Landtagen sowie auch im Repräsentantenhaus haben sie auch die demokratische Mehrheit etwas verringert, da jetzt ziemlich viel Hebel haben, mit denen sie arbeiten können, müssen die Demokraten auch auf sie zugehen, obwohl sie natürlich mit dem Weißen Haus am vordersten Front stehen. Das bedeutet, man könnte zum Beispiel im Bereich Infrastruktur gemeinsam etwas unternehmen. Und auch in der Außenpolitik, das ist ja eigentlich mein Schwerpunkt. Ich bin außenpolitischer Forscher an einer Denkfabrik Hudson Institute in Washington, die immer wieder versucht, Ideen zu entwickeln, Akzente zu setzen, Impulse zu geben für die Außen- und Sicherheitspolitik. Und da sieht man auch eine Koalition der internationalen Rechten und internationalen Linken, also diejenigen, die für ein internationales Amerika eintreten innerhalb der republikanischen und demokratischen Partei. Und da gibt es durchaus auch Chancen, hier zu kooperieren und zusammenzuarbeiten. Also der große Effekt, glaube ich, der wirklich, den Sie vielleicht ansprechen, der wirklich schwierig ist zu überwinden, ist eben der Globalisierungseffekt. Es gibt hier Nutznießer der Globalisierung, es gibt jene, die im ländlichen Bereich etwas abgehängt sind, und da braucht man inhaltlich Ideen, die das Land zusammenführen, glaube ich. Und das ist eben das große Thema, das jetzt Joe Biden aufgreifen muss und wo die Republikaner dann versuchen mitzuhelfen.
Sagt Peter Rau, US-Amerikaner und Politikberater und Mitglied der Republikanischen Partei. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke.
Deutschlandfunk Nova.
Ein Buch über einen bestimmten Ureinwohner der USA schreiben, ohne je da gewesen zu sein. Das ist die Geschichte von Karl May. Sein Klassiker Winnetou ist 1893 erschienen. Und erst 1908, also 15 Jahre später, hat Karl May die USA bereist, wo Winnetou ja spielt. Beim Autor Erik Lorenz hat es nicht ganz so lange gedauert. Zwischen seinem Buch über den Häuptling Sitting Bull und seiner ersten Reise in die USA lagen kaum 2 Jahre. Inzwischen lebt Erik sogar in den USA, genauer gesagt in Philadelphia, weil es ihm so gut gefallen hat. Ich habe vor der Sendung mit ihm über sein Verhältnis zu Amerika gesprochen, das zuletzt sehr geprägt wurde von einem gewissen Joe Biden.
Hallo Dominik, freut mich sehr.
Sitting Bull, da müssen wir ganz kurz klären, wer ist das und warum ist das erste gewesen, was du über die USA verarbeitet hast?
Das ist eine sehr berechtigte Frage und natürlich zum einen ein Kompliment, in einem Atemzug mit Karl May genannt zu werden, aber in dieser Hinsicht natürlich durchaus auch eine berechtigte Frage, warum ein Buch, ohne selbst vor Ort gewesen zu sein. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass mich die amerikanischen Ureinwohner und die gesamte amerikanische Geschichte als Kind einfach schon immer fasziniert haben. Und dazu gehörte natürlich in der Tat auch Karl May, dazu gehört aber auch zum Beispiel James Fenimore Cooper mit seinen Lederstrumpfromanen, dieser ganze Wild West und die Frontier, das fand ich einfach wahnsinnig aufregend als Kind, mir das vorzustellen. Und viele Jahre später hat sich tatsächlich einfach eine Kooperation mit einer Illustratorin angebahnt, die ich sehr, sehr schätzte und sehr, sehr schätze, und habe einfach aus dem Ziel heraus, mit dieser Illustratorin zusammenarbeiten zu wollen, nach einem interessanten Thema gesucht. Und da ist mir eben jene Lebensgeschichte von besagtem Sitting Bull eingefallen, ein großer Lakota-Häuptling, der sozusagen diese gesamte Phase vom freien Leben auf der Prärie, diese ganzen Klischees, Büffeljagden und so weiter, miterlebt hat, bis hin zum tragischen Ende auf den Reservaten und dann auch dem Mord, dem er zum Opfer gefallen ist.
Ja, das heißt, fairerweise also, muss man ja sagen, ja, der ist ja schon tot, das heißt, interviewen hättest du ihn gar nicht mehr können. Also das hätte, selbst wenn du hingereist wärst, in dem Fall nichts genützt.
Das ist richtig. Ich habe mich genau auch aus diesem Grund für dieses Projekt vor allem auf Quellenarbeit gestürzt, also auf Zeitzeugenberichte, auf Autobiografien von Menschen, die damals gelebt haben und diese Zeit miterlebt haben.
Ja. 2017 warst du dann schließlich das erste Mal in den USA, aber ich habe es ja bei der Einleitung schon verraten, du bist derzeit in Philadelphia, was private Gründe hat, dein Mann und du, ihr lebt da zusammen. Mhm. Er kommt genauso wenig wie du aus Nordamerika und die Frage stellt sich dann, ob ihr sozusagen der personifizierte amerikanische Einwanderungstraum seid.
Für mich würde ich das nicht in Anspruch nehmen, für ihn zum Teil glaube ich tatsächlich schon. Er kommt aus China und ihm hat Amerika einfach wahnsinnige Möglichkeiten geboten. Er kommt aus einem kleinen, beschaulichen Ort in China ohne viele Möglichkeiten und hat es hier durch sehr harte Arbeit natürlich auch geschafft, ein absolutes Top-Studium zu ergattern, ein Medizinstudium an einer Top-Universität, einen sehr guten Abschluss zu machen und das auf einem Level, wie er sich das in China wahrscheinlich nie hätte leisten und wie er es auch nie hätte erreichen können. Das heißt, auch wenn er vielem hier sehr kritisch gegenübersteht, so wie ich auch, haben ihm die Vereinigten Staaten auch sehr, sehr viel ermöglicht und dessen ist er sich auch sehr bewusst.
Das heißt, ihr beide habt schon eine sehr spezielle Perspektive. Auch du bist ursprünglich Berliner. In dem Fall muss man vielleicht sogar noch dazu sagen, du bist Ostberliner, hast zuletzt aber in Mönchengladbach gewohnt, am Niederrhein und bist von dort dann in die USA gezogen, nach Philadelphia. Gibt es irgendwas, was der Niederrhein und die Stadt gemeinsam haben, wo die amerikanische Unabhängigkeitserklärung unterschrieben wurden?
Aus meiner Sicht gibt es da tatsächlich etwas, und zwar die Tatsache, dass ich mich für beides, also für meinen Wohnort Mönchengladbach nach Berlin und jetzt Philadelphia und die USA insgesamt, dass ich mich für beides ständig rechtfertigen muss. Also in Deutschland wurde ich ständig gefragt, was, du kommst ursprünglich aus Berlin, was machst du denn dann bitte jetzt in Mönchengladbach? Kurz eingefügt, das hatte berufliche Gründe.
Job, ja.
Und genau die gleiche Frage wird mir jetzt auch immer wieder gestellt. Also wenn man doch dieser Jahre, der Trump-Jahre, an einen Ort auf der Welt doch bitte nicht hinziehen möchte, dann sind es doch wohl die Vereinigten Staaten. Und wenn schon, dann warum ausgerechnet nach Philadelphia?
Was soll an der Stadt so schlimm sein?
Ja, es ist eine Arbeiterstadt. Man nennt sie gerne gritty. Sie wird als gritty beschrieben. Wer sich da was drunter vorstellen möchte, Rocky spielt zum Beispiel hier. Ist jetzt also nicht so die amerikanische Schickimicki-Vorzeigemetropole. Mir gefällt es hier aber ehrlich gesagt sehr gut. Es gibt sehr, sehr schöne Ecken. Aber man muss auch sagen, laut Wikipedia, da bin ich vor ein paar Tagen zufällig drauf gestoßen, ist es die Stadt in den USA mit der höchsten Mordrate. Also hier geht es zum Teil doch auch heiß her.
Ja, du bist seit 2008 so sehr hardcore-mäßig in die Politik eingestiegen. Nicht aktiv, sondern als sozusagen Politikbeobachter. Verpasst kein TV-Duell in den Präsidentschaftswahlkämpfen und keine State of the Union-Rede. Was fasziniert dich an der US-Politik so sehr?
Also zum einen, ich wurde fasziniert für die US-Politik unter anderem durch amerikanische Serien und Filme, allen voran The West Wing, habe ich rauf und runter geguckt, alle 7 Staffeln mehrfach. Und man muss sagen, wenn man davon spricht, wie sehr man sich für Politik in den USA begeistert, ich habe da immer fast das Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen, weil es natürlich zum Teil auch perfide ist. Es ist eben großes Drama, es sind große dramatische Grabenkämpfe. Viele, viele Schattenseiten der Vereinigten Staaten werden in der politischen Auseinandersetzung hier leider immer wieder deutlich. Aber es ist einfach auch mitreißend. Es ist natürlich viel schillernder, viel farbenfroher, viel lauter, viel extremer als zum Beispiel die politische Debatte in Deutschland, die ich aber auch sehr zu schätzen weiß.
Ja, aber mein Eindruck ist ehrlich gesagt, gerade in den vergangenen 2 Wochen, dass sehr, sehr viele Leute, natürlich aus einer gewissen Blase, journalistischen Blase vielleicht, so Entertainment-Blase, auch sich sehr für die USA interessieren. Und das eigentlich auch schon immer so war. Also von mir musst du dich auf jeden Fall dafür nicht rechtfertigen, was auch immer dir das bedeutet am Ende. Du hast dich jetzt auch nicht nur dafür interessiert, sondern du hast dich auch engagiert für die Demokraten, für Joe Biden bist du losgezogen und hast tatsächlich an Haustüren geklopft, mit Maske wahrscheinlich.
Ganz genau.
Was hast du da gemacht und was hast du da erlebt?
Also es gibt so bestimmte Stichworte, die sozusagen dieses Volunteering, die Freiwilligenarbeit hier in den USA beschreiben. Zum Beispiel das sogenannte Canvassing. Das ist hier deutlich üblicher als in Deutschland. Besteht in der Tat darin, dass man zu einem örtlichen Wahlkampfbüro geht, in diesem Fall von Joe Biden, sich dort briefen lässt, eine Nachbarschaft zuweisen lässt. Und dann zieht man wirklich los und klopft an Türen. Allerdings nicht an willkürliche Türen, sondern an Türen, von denen sozusagen die Kampagne weiß, das sind wahrscheinliche Demokraten. Und dann geht es in diesem Fall nicht darum, inhaltlich zu beraten, wen man denn nun wählt und dass man doch aber bitte jetzt noch mal die Wahl überdenken möge. Das wäre zugegebenermaßen auch seltsam, wenn ich als Deutscher und mein Mann als Chinese da anklopfen und den Amis erklären, wen sie jetzt wählen sollen. Sondern unser Ansinn war es, sicherzustellen, dass die Menschen wissen, wie sie korrekt, wann sie korrekt wählen können und sollen. Denn die Trump-Regierung hat ja zum Beispiel in diesem Fall sehr, sehr umfangreiche Voter-Suppression-Bemühungen durchgeführt.
Also Unterdrückung, Wählerunterdrückung.
Genau, hat versucht zu verhindern, dass die Wahlbeteiligung so hoch ausfällt, wie sie nun am Ende ausgefallen ist, weil das tendenziell den Demokraten hilft. Und wir wollten einfach sicherstellen, dass diese Verwirrungstaktik nicht fruchten und jeder informiert ist darüber, wie er seine Stimme rechtmäßig abgeben kann.
War irgendeine besondere Begegnung dabei, die du noch wem auch immer in der Zukunft erzählen wirst, in Jahrzehnten noch?
In Jahrzehnten weiß ich nicht, aber es gab viele Begegnungen. Viele waren natürlich, muss man auch zugeben, relativ kurz. Da haben die Leute gesagt, ja, ich habe schon gewählt und ich weiß schon, was Sache ist. Es gab aber auch gerade in den etwas ärmeren Vierteln Philadelphias dann immer wieder Menschen. Ich denke jetzt zum Beispiel an einen farbigen Menschen, den ich auf der Straße getroffen habe, der mir erzählt hat, er ist 45 Jahre alt, hat noch nie in seinem Leben gewählt, war immer desillusioniert, hat auch viele persönliche Probleme, Drogen und so weiter und so fort. Und dieses Jahr ist das erste Mal, dass er nicht nur wählt, sondern er war selber unterwegs mit Flyern und ist von Tür zu Tür gegangen und hat versucht, seine eigene Nachbarschaft aufzurütteln und sie darauf einzuschwören. Jetzt ist wirklich der Moment gekommen, wo wir uns auflehnen müssen und sicherstellen müssen, dass Trump keine zweite Amtszeit bekommt. Und diese Begegnung hat mich wirklich sehr beeindruckt, weil er selbst von diesem regelrechten Erweckungsmoment, für den sicherlich nicht nur Joe Biden zuständig war, sondern auch seine eigenen Lebensumstände, weil er davon einfach sehr bewegend erzählt hat.
Ja, du klingst sehr fasziniert von dem, was du da gemacht hast. Hat sich deine Faszination für die USA in den vergangenen Monaten, die du jetzt da festlebst, in irgendeiner Weise verändert, zum Positiven oder zum Negativen?
Sie hat sich gefestigt. Also es war schon immer so, dass ich so ein Mischverhältnis hatte. Zum einen natürlich die Faszination, zum anderen gibt es natürlich auch viel, das mich an den USA abstößt. Die gesamte soziale Ungleichheit, der Rassismus, die Komponente, dass man überhaupt diskutieren muss, dass auch ärmere Menschen ein Recht auf eine Krankenversicherung haben sollten und so weiter und so fort. Und diese Gräben, das Faszinierende, Schöne, Schillernde, die Freiheit, die Weite, all das, aber eben auch die großen, großen Herausforderungen, vor denen dieses Land steht, und wir wissen es ja alle, die haben sich hier wirklich immer wieder offenbart. Also wenn ich noch die Zeit habe, ein Beispiel zu nennen, haben wir die Zeit noch?
Ja.
Dann würde ich zum Beispiel die Obdachlosenproblematik ansprechen, die in New York, in L.A., aber auch hier in Philadelphia so offensichtlich ist. Und natürlich haben auch wir in Deutschland dieses Problem, aber hier habe ich das Gefühl, sind die Ausmaße einfach noch viel, viel weitreichender. Ich habe, wenn ich aus meinem Fenster schaue, auf der anderen Straßenseite lebt ein Obdachloser auf dem Bürgersteig, ohne Zelt, ohne alles. Der sitzt einfach nur jeden Tag da, der einfach eine komplett verlorene Seele zu sein scheint. Und davon gibt es hier so viele, dass es mich wirklich schockiert und für mich auch ein Spiegelbild abgibt oder ein Licht wirft auf die Art und Weise, wie diese Gesellschaft auch ist, dass sie nämlich eben in sozialer Art und Weise oft auch kühl ist. Und auf der anderen Seite, auf persönlicher Ebene, beobachte ich immer wieder das genaue Gegenteil. Zum Beispiel eben jener Obdachlose, den ich aus meinem Fenster, von meinem Schreibtisch aus sehe hier. Jeden Tag sehe ich, wie Menschen bei ihm stehen bleiben und ein paar Worte mit ihm wechseln. Und ich habe einfach das Gefühl, dass die Freundlichkeit, die sie ihm zeigen und auch die Zeit, die sie sich dafür nehmen, über das hinausgeht, was bei uns üblich wäre. Und deswegen ist einfach beides wahr. Also die Hilfsbereitschaft auf einer persönlichen, individuellen Ebene, aber eben auch die Tatsache, dass die USA als Gesamtgesellschaft durchaus ein roughes Land sind.
Sagt Erik Lorenz, Autor, der in Philadelphia lebt und unter anderem in seinem Podcast Weltwach über sein Leben in den USA berichtet. Und das war der Ab 21 Podcast über dieses Land auf der anderen Seite des Atlantiks, die USA. So nah und doch so fern, kulturell, gastronomisch, politisch und ganz viel mehr. Am Mikro war für euch Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.